Liebe Geschwister, heute wollen wir eine thematische Predigt haben. Es geht um das Thema Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Was sagt die Bibel über diesen Begriff, über das Thema Gerechtigkeit? Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Alten Testament. Den finden wir im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 59. Und wir wollen die Verse 12 bis 20 lesen. Jesaja, Kapitel 59, ab Vers 12. Die Überschrift des Kapitels ist: Die Sünden des Volkes trennen es von Gott. Ab Vers 12. Wir achten auf das Wort Gottes. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir, und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind vor uns, und unsere Verschuldungen kennen wir. Nämlich, dass wir treulos waren gegen den Herrn, und ihn verleugnet haben und von unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, Lügenworte ersonnen und aus unseren Herzen hervorgebracht haben. So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück. Denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Und die Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war, und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm, und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einem Mantel. Den Taten entsprechend, so wird er vergelten. Und Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, ja selbst den entfernten Inseln wird er den verdienten Lohn bezahlen. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder. Noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten, wir bleiben sitzen. Himmlischer Herr, was ist der Mensch, dass er über deine Gerechtigkeit reden kann? Was ist der Mensch, dass er dich erkennen kann in deiner Heiligkeit, großen Lieben? Herr, wir sind unfähig, dich zu beschreiben in deine Größe und Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Es ist ein Wort und zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir wirklich Vergebung der Sünden brauchen, dass wir Versöhnung mit dir brauchen. Und du hast auch eine wunderbare Erlösung geschaffen, das wissen wir wohl, Herr. Jesus Christus, hast du dir deinen mächtigen Arm offenbart, manifestiert, sodass die Menschen keine Entschuldigung jetzt haben, wenn sie diese wunderbare Rettung einfach ablehnen, nicht wollen. Lass uns wirklich erkennen, Herr, was du uns sagen möchtest durch dein Wort, deine Gerechtigkeit. Es sind schwierige Dinge, Herr, die wir nicht verstehen können, weil unser Verstand verfinstert ist, weil wir nicht mehr in der Lage sind, auch zu verstehen, was Recht und was Wahrheit ist, Herr. Aber hilf uns dazu, wir bitten dich, in Jesu Namen. Amen. Ja, wenn man ein Kind fragt, was Gerechtigkeit ist, was gerecht ist, wird er sicherlich antworten, es ist, wenn man etwas gleichmäßig teilt. Süßigkeiten oder Geschenke. Es geht darum, gleichmäßig, gerecht zu teilen, dass jeder den gleichen Anteil erhält. Man nennt diese Form von Gerechtigkeit in Recht eine austeilende Gerechtigkeit. Also wenn man gerecht austeilt und jeder das Gleiche bekommt. Und dieses Konzept der Gerechtigkeit, das ist ein Konzept, das dem heutigen Verständnis von Gerechtigkeit entspricht. Wenn die Leute an Gerechtigkeit denken, heute denken sie hauptsächlich an diese austeilende Gerechtigkeit, dass jeder das Gleiche bekommt. Es war auch ein Versprechen des Kommunismus, ja, dass jeder nach seinen Bedürfnissen bekommt oder jeder nach seiner Arbeit, Sozialismus. Aber wir sehen, was daraus geworden ist. Wenn wir über den Begriff der Gerechtigkeit nachdenken wollen, müssen wir bis zu den griechischen Philosophen zurückgehen. Da war ein bestimmter Philosoph, den ihr bestimmt kennt, Aristoteles, hat sehr viel über dieses Konzept der Gerechtigkeit gesprochen. Er verstand Gerechtigkeit eher als eine ausgleichende Gerechtigkeit. Also heute herrscht das Konzept der austeilenden Gerechtigkeit, dass jeder einen gerechten Anteil bekommt. Bei Aristoteles war Gerechtigkeit hauptsächlich eine ausgleichende Gerechtigkeit. Er beschreibt sie so: Ein Mensch, ein gerechter Mensch, er nennt es ein tugendhafter Mensch, ein Mensch, der tugendhaft ist, also ein guter Mensch, erfüllt vor allem seine Bürgerpflichten. Seine Pflichten. Redet nicht in erster Linie von Rechten, die man hat, was Anspruch auf irgendwas, sondern erst in erster Linie, dass man seine Pflichten erfüllt gegenüber der Gesellschaft. Er trägt entsprechend seinen Fähigkeiten zum Gemeinwohl bei. Er zahlt seine Steuer, er gehorcht dem Staat. Und dann kommt eine austeilende Gerechtigkeit, könnte man sagen, aber das ist ein Ausgleich in erster Linie. Der Staat sorgt dafür, dass der Einzelne einen gerechten Anteil an diesem Wohlstand erhält. Aber es gibt keinen Wohlstand, wenn die Menschen nicht ihre Pflicht erfüllen. Der Staat holt nicht einfach diesen Wohlstand aus dem Nichts. Es kommt daher, dass die Menschen dazu beitragen, dass es einen solchen Wohlstand gibt. Aber auch, und das ist auch wichtig, der Sünder, der Böse, erhält auch eine gerechte Strafe, wenn er sich an die Regeln nicht hält, wenn er gegen die gemeinsame Ordnung verstößt. Und die Regierenden, der Staat, die haben die Pflicht, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und sie haben auch das Recht, sich im Fall von Ungerechtigkeit etwas zu tun. Und genauso der Bürger hat auch das Recht, wenn der Staat ungerecht ist, dann hat er das Recht, sich zu widersetzen. Das sagt auch Aristoteles. Dieses Konzept der Gerechtigkeit entspricht auch dem griechischen Wort, das wir in der Bibel finden, wenn Paulus zum Beispiel das Neue Testament von Gerechtigkeit spricht, das ist das Wort Dikaiosyne. Das ist genau dieses Wort, das die griechischen Philosophen gesprochen haben. So ein Wort, das Paulus im Neuen Testament verwendet, zum Beispiel, um über die Gerechtigkeit Gottes zu sprechen. Er meint auch andere Dinge, aber grundsätzlich ist es das gleiche Konzept. Dieses Verständnis von Gerechtigkeit blieb bis in die Neuzeit, bis in die moderne Zeit erhalten. Und dann begann man, die austeilende Funktion der Gerechtigkeit zu betonen. Also der Staat ist da, die Bürger, gut, die haben Pflicht, aber das ist nicht so wichtig. Der Staat ist da, um sich um die Menschen zu kümmern. Es ist so wie eine Art Vertrag zwischen den Menschen und es geht darum, die Konflikte zu lösen, die Interessen der einzelnen Gruppierungen zu schützen. Und heute ist es dazu gekommen, dass man den Begriff Gerechtigkeit meist im Sinne von sozialer Gerechtigkeit versteht. Es geht in erster Linie um soziale Gerechtigkeit. Was wir in der deutschen Verfassung finden, ist im Prinzip eine soziale Gerechtigkeit. Die Aufgabe des Staates ist, für einen Ausgleich in der Gesellschaft zu sorgen. Eine gerechte Welt ist eine Welt ohne Ungleichheit. Es ist eine Welt, in der jeder den gleichen Anteil an Wohlstand bekommt. Und diese Gleichheit bedeutet auch, dass man darauf verzichtet, verschiedene Gruppen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Rasse, Religion oder anderen Weltanschauungen zu diskriminieren. Jeder hat die gleichen Rechte, egal wie er denkt. Als Reaktion auf diese Tendenz entstand vor allem in den USA eine christliche Bewegung, die behauptet, dass eine Gesellschaft nur dann gerecht sein kann, wenn die Gebote Gottes, das heißt ein Moralgesetz, was wir in den 10 Geboten finden, in ihr umgesetzt wird. Es geht darum, die Gebote Gottes in der Gesellschaft umzusetzen. Und diese Bewegung geht davon aus, dass Gott, weil er der König der Erde ist, das Recht hat, sowas zu verlangen. Er ist nicht nur der König über sein Volk, über die Menschen, die an ihm glauben, sondern er ist auch der König der Ungläubigen. Und sein Wille muss in allen Bereichen des täglichen, öffentlichen und privaten Lebens gelten. Aber lass uns jetzt nach dieser Einführung auch auf den Begriff der Gerechtigkeit im Alten Testament schauen. Schauen wir uns jetzt an, was das Alte Testament über Gerechtigkeit sagt. Das hebräische Wort für Gerechtigkeit ist das Wort Tzedaka. Ja, es ist Tzedaka. Es gibt noch andere Begriffe. Aber wie in unserer Sprache ist auch dieses hebräische Wort nicht eindeutig. Es bedeutet nicht nur eine einzige Sache, sondern das bedeutet, das umfasst mehrere Dinge. Das Konzept, das ihm am nächsten kommt, wäre nicht diese austeilende oder ausgleichende Gerechtigkeit, sondern die wiederherstellende und korrektive Gerechtigkeit. Das Hauptziel der Gerechtigkeit im Alten Testament besteht darin, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, wenn irgendwas verloren gegangen ist, wenn irgendwas beschädigt worden ist. Und darum geht es auch in erster Linie, Schäden zu beheben, die durch ungerechte Handlungen entstanden sind. Das heißt, durch Diebstahl, Mord, es muss Gerechtigkeit geübt werden. Heute denkt man jetzt zum Beispiel, also wenn es um die Todesstrafe geht, dass er sagt, es bringt nicht, jetzt jemanden zum Tode zu verurteilen, weil es wird nicht, das hat man mehr oder weniger bewiesen, das wird nicht die anderen da beeinflussen. Wir werden die Probleme nicht so lösen. Aber man denkt nicht, dass die Strafe eine korrektive, wiederherstellende Funktion hat. Es geht nicht darum, die anderen zu erschrecken. Es geht darum, dass Justiz, dass Gerechtigkeit geübt wird. Wenn jemand getötet hat oder gestohlen hat, dann muss der bestraft werden. Es muss Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. So ist Gott das perfekte Beispiel für einen gerechten Richter. Deshalb gibt es auch so viele Gebote, so viele Regeln im Alten Testament, wenn es um diese korrektive Gerechtigkeit geht. Das Unrecht darf nicht das letzte Wort haben. Die Bösen, die Gottlosen müssen bestraft werden. Die Bestohlenen, die Ungerechtigkeit erfahren haben, müssen das zurückbekommen, was ihnen weggenommen worden ist. Gott ist ein perfekter Richter. Er sorgt für Gerechtigkeit. Und er sagt, ihr Richter, wenn ihr nicht für Gerechtigkeit sorgt, werde ich selber dafür sorgen. Gott lässt sich in keiner Weise bestechen. Das heißt, er macht keine Kompromisse. Wenn wir lesen, dass Gott sich nicht bestechen lässt, meint Gott macht keine Kompromisse, wenn es um die Gerechtigkeit geht. Er macht keine Ausnahmen. Er ist gerecht und handelt gerecht. Und weil er gerecht ist, sollen auch die menschlichen Richter auch gerecht handeln. Sie sollen sich nicht bestechen lassen. Es gibt viele Opfer in der Gesellschaft. In der Regel sind das Armen, die Waisen, die Witwen, die Fremden. Sehen wir sehr wohl im Alten Testament. Also damals gab es nicht so den Schutz dieser Minderheiten. Damals waren Waisen, Witwen, Fremden oft ohne Rechte und der Willkür der Unterdrücker einfach überliefert. Und so soll ein gerechter Richter deshalb keine Reichen bevorzugen, aber auch keine Armen. Es ist nicht, weil jemand arm ist, dass er eine bessere Konditionen haben kann. Gerechtigkeit ist wirklich, jeder bekommt das Gleiche. Sondern im biblischen Sinn muss der Richter in allen Umständen ein gerechtes Urteil fällen. Gleichzeitig ist auch Gerechtigkeit keine Tugend, die nur Richter oder Könige vorbehalten ist. Ganz Israel soll auch gerecht leben. Ganz Israel, das ganze Volk Gottes, soll gerechten Pfaden folgen, sich an dem Gesetz Gottes orientieren. Das Streben nach Gerechtigkeit im Leben, sagt die Schrift, ist wertvoller als religiöse Rituale. Also das Recht üben, sich so zu verhalten, wie Gott es fordert, ist wichtiger als religiösen Pflichten im Alten Testament. Wie ist es in den Evangelien im Neuen Testament? Und die Lehre Jesu, aber auch zum Beispiel, was auch Johannes der Täufer auch gesagt hat, der wirklich eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ist, um das zu verstehen, was sie über Gerechtigkeit gesagt haben, muss man sich die beiden vorherrschenden Ideen des Alten Testaments vor Augen halten. Erstens, Gott ist insofern gerecht, als er gemäß der Vollkommenheit seiner heiligen Natur spricht und handelt. Außerdem entspricht das, was er für Israel sagt und tut, dem Bund, den er mit diesem Volk geschlossen hat. Also Gott ist gerecht. Er spricht gerecht, weil es seiner Natur entspricht. Gott hat einen Bund mit dem Volk getan und in diesem Bund stehen Dinge, die der Natur Gottes entsprechen. Und deshalb sind wir an diese Dinge gebunden. Das Volk Gottes ist dazu berufen, in Gerechtigkeit zu leben. Das heißt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Bundes Gottes und nach dem Willen Gottes. Gerechtigkeit hat wenig mit äußerer Religiosität zu tun. Ob du dich die Hände wäschst, ob du aufpasst, wie du isst und so weiter, das zählt nicht. Das hat auch Jesus gezeigt. Er hat gesagt, das Böse ist nicht, wenn ich nicht meine Hände vor dem Essen wasche, sondern das ist alles, was aus dem Herzen kommt. Ungerechtigkeit, böse Gedanken, Begierden, Ehebruch, Mordgedanken und alles, was aus dem Herzen kommt. Gerechtigkeit ist eng sagt die Schrift, auch sagt der Prophet Mischa auch im Alten Testament, und das wird wiederholt im Neuen Testament gesagt, durch Johannes, den Täufer und durch Jesus. Gerechtigkeit ist eng mit Barmherzigkeit, mit Güte und Recht verbunden. So sagt Jesus in Matthäus Kapitel 5, Vers 20, er spricht in erster Linie über die Heuchelei der religiösen Leiter, die denken, sie sind gerecht, weil sie bestimmte äußerliche Dinge tun. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, er spricht zu seinen Jüngern, ja, also die, die ihm nachfolgen wollen, ihr wollt mir nachfolgen, Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgen sollt, euer Kreuz auf euch laden, mir nachfolgen und so weiter. Aber das sagt er auch hier. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Pharisäer waren Menschen, die dreimal die Woche gefastet haben, die haben sehr viele Regeln. Aber Jesus will hier sagen, also Gott verlangt eine höhere Form von Gerechtigkeit von euch. Und hier müssen wir aufpassen. Wir sollen nicht sofort denken, ja, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Nee, was hier verlangt wird, ist wirklich, Gott verlangt von uns, und das ist sehr wichtig, sonst, also wenn ich denke, Jesus ist da, der Retter, und ich bin ein Sünder, und er hat meine Sünden vergeben, und ich kann leben, wie ich will, dann habe ich nicht verstanden, worum es geht. Warum Gott nochmal diese Dinge betont? Damit wir verstehen, dass wir seine Anforderungen nicht erfüllen können, dass wir diesen Anforderungen nicht gerecht sind. Und er setzt hier die Messlatte ziemlich hoch. Es geht darum, dass wir, wenn wir das hören, verzweifeln und sagen, was kann mich noch retten vor diesem heiligen Gott? In der Bergpredigt erklärt Jesus auch seinen Jüngern das Maß der Gerechtigkeit, das Gott hat. Das Maß an Gerechtigkeit, das Gott von ihnen erwartet. Und er zeigt auch bei mehreren Gelegenheiten, dass der Mensch nicht in der Lage ist, diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Das sehen wir zum Beispiel sehr gut in seinem Austausch mit dem reichen Jüngling. Kennt diese Geschichte? Da kommt dieser reiche Jüngling und er sagt, was soll ich, Meister, tun, um gerettet zu werden? Jesus erzählt ihm die Gebote. Und er sagt, ja, das habe ich getan. Er sagt, ja, okay, da fehlt dir eines, verkauft alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und dann merkt dieser reiche Jüngling, oh, da ist irgendwas, was mich von Gott trennt, was auch in meinem Leben ein Götzen ist, und zwar, das ist das Geld. Ich kann viele gute Dinge tun, weil ich reich bin, aber wenn ich mich von diesen Dingen trennen muss, dann stimmt irgendwas nicht. Jetzt kommen wir zum Paulus. Wie versteht Paulus Gerechtigkeit? Paulus ist ein frommer Jude. Und er weiß, dass ein Mensch vor Gott gerecht ist, wenn er in einer rechten Beziehung zu ihm steht. Das ist die Definition vom Alten Testament. Wenn ein Mensch sich seines Heils erfreut, dieser Mensch wird von Gott, dem Richter der Welt, als gerecht angesehen, wenn er tut, was Gott in seinem Bund verlangt. Das nochmal, das zeigt, wie wichtig der Bund ist, was Gott fordert. Und gerecht ist jeder, der im Zusammenhang, also der in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Bundes lebt. Für Paulus ist Gottes Gerechtigkeit in seinem Erlösungswerk vollkommen offenbart, das heißt, durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, seines Sohnes. Wenn wir wissen wollen, was ein gerechtes Leben ist, sollen wir auf Jesus Christus schauen. Aber nicht nur auf sein Leben, auf das, was er getan hat, wie er die Gebote Gottes gehalten hat, sondern noch mehr, wir sollen auf sein komplettes Werk, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Das umfasst auch, was Gerechtigkeit ist. Die Annahme der einzigartigen Erlösungstat Gottes auf Golgatha durch den Glauben an die Person Jesu Christi ist das, was Gott als Mittel für Sünder, für die Ungerechten und die Ungehorsamen angeordnet hat, um in eine gerechte Beziehung mit Gott, dem Vater, einzutreten und die Vergebung der Sünden zu empfangen. Ich wiederhole es, das ist sehr wichtig. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, ich muss mich zwingen, auch das zu tun, was Gott in seinem Bund verlangt, sondern Paulus betont, diese Gerechtigkeit ist viel zu hoch für uns. Natürlich, sie spielt eine wichtige Rolle, aber es ist auch sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Gott auch eine Gerechtigkeit in Jesus Christus geschaffen hat, die uns auch durch den Glauben zugeschrieben werden kann, angerechnet werden kann. Was uns fehlt, das hat Jesus getan. Und so rechtfertigt Gott als Richter, als gerechter Richter, bußfertigt und gläubige Sünder, indem er sie in und durch Jesus Christus für gerecht erklärt. Und dann, nachdem diese Sünder als gerecht erklärt worden sind durch den Glauben an Jesus, erwartet er von ihnen, dass sie in Wort und Tat gerecht werden. Und er gibt ihnen die Mittel, um gerecht zu werden. Der Glaube wirkt durch die Liebe und Gott verleiht auch seinen Heiligen Geist. Was sind die Konsequenzen? Was impliziert auch das, was wir über Gerechtigkeit gesagt haben? Ich möchte jetzt, dass wir uns mit zwei Fragen beschäftigen, die mit Gerechtigkeit zusammenhängen und politische Implikationen haben. Wir wissen sehr wohl, was Gerechtigkeit ist, also wenn es um unser Heil geht. Wir brauchen nur den Römerbrief zu lesen, Galaterbrief, das machen wir immer wieder. Ja. Sondern Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die uns angerechnet wird durch Jesus Christus. Aber wie ist das jetzt mit ein gerechtes Leben? Was bedeutet gerecht in diesem Leben, in dieser Welt zu leben? Was hat die Gerechtigkeit noch für Konsequenzen? Wenn man das weiß, was Gott will. Und da wollen wir uns mit zwei Aspekte der Gerechtigkeit jetzt befassen. Zum einen, was soziale Gerechtigkeit ist. Was sollen wir als Christen von sozialer Gerechtigkeit halten? Ich habe das schon mal vorher definiert, eine austeilende Gerechtigkeit. Ja. Was sollen wir davon halten? Und das Zweite ist, es gibt da keinen Begriff. Ich habe erwähnt, auch dass es Bewegungen in den USA gab, die gesagt hat, also Gottes Gerechtigkeit muss in der Gesellschaft umgesetzt werden. Es gibt einen Begriff dafür, entschuldigt, dass ich diesen Begriff benutze, aber wir brauchen ein Wort dafür. Das nennt man Dominionismus. Dominionismus kommt von dem Wort Dominion auf Englisch, das heißt Herrschaftsgebiet. Und die Frage ist zu wissen, wo herrscht Gott als König? Herrscht Gott nur auf die Herzen der Gläubigen oder herrscht Gott tatsächlich in der Gesellschaft? Und hat er auch Ansprüche an die Politiker, an die Reichen, an die Armen in dieser Welt? Es geht auch um die Frage zu beantworten, was hat ein Christ mit Politik zu tun? Darf sich ein Christ in die Politik engagieren? Okay, diese zwei Dinge wollen wir betrachten. Zunächst soziale Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, dass wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden sind. Und das erklärt, warum, wenn Ungerechtigkeit in der Welt geschieht, also wir betrachten jetzt, was zum Beispiel im Nahosten passiert, in Israel, also wenn kleine Kinder ermordet werden, wenn Menschen enthauptet werden, wenn ihre Häuser verbrannt werden, bei lebendigen Leiben zu Tode gebracht werden. Oder wenn Bomben fallen, wenn jetzt Israel sich rächen will und vielleicht unschuldige Menschen in Gazastreifen auch mit den anderen Terroristen bestraft. Ja? Oder wenn man das Wasser abstellt, ja, was passiert mit den Kranken in den Krankenhäusern? Also wenn wir das sehen, dann haben wir starke Emotionen. Und je nachdem, wie wir denken, dann werden wir sagen, okay, also ich stehe mehr auf dieser Seite, aber die anderen werden mir sagen, ich stehe mehr auf der Seite der Unterdrückten und so weiter. Warum empfinden wir diese Emotionen? Weil wir im Ebenbild Gottes erschaffen worden sind. Wir können einfach nicht verstehen, dass es eine Welt gibt, wo die Ungerechtigkeit herrscht, wo die Rechte der unschuldigen Menschen einfach mit Füßen getreten werden. Wir spüren Wut, wir spüren Frustration und auch Verwirrung, dass wir manchmal nicht wissen, was sollen wir tun? Sollen wir uns rächen? Sollen wir mit der Faust auf den Tisch hauen? Wenn wir sehen, was auch in der Ukraine passiert, es ist übel. Wie kann es sein, dass ein gerechter Gott so etwas zulässt? Wir sehnen uns danach, dass wir und andere fair, gerecht behandelt werden. Und dass die Gesellschaft so funktioniert, dass Gerechtigkeit für alle gewährleistet ist. Seht ihr, was dieses Konzept der... Also das ist ein Konzept, das relativ neu ist. Damals haben die Menschen nicht unbedingt so gedacht, gut, obwohl sie natürlich das von in ihrem Wesen durch die Schöpfung auch hatten. Aber heute ist es so, dass diese austeilende Gerechtigkeit, also eine Gerechtigkeit, wo jeder das bekommt, was er verdient. Das heißt, jeder, ist egal, was er verdient, er soll auch fair behandelt werden. Er soll auch nicht unbedingt mit Härte behandelt werden. Er soll auch korrigiert werden. Er soll auch in die Lage versetzt werden, dass er umdenkt. Und man entschuldigt auch viele ungerechte Dinge dadurch. Das ist, was wir empfinden. So gibt es auch christliche Kreise, die eine Version von Gerechtigkeit vermitteln oder propagieren, die als soziale Gerechtigkeit bezeichnet wird. Was die Verwirrung über die Definition des Begriffs Gerechtigkeit noch weiter verstärkt. Ihr kennt sicherlich einen Autor, der sich sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigt hat. Das ist der Timothy Keller. Er hat sehr viele Dinge über dieses Konzept der Gerechtigkeit geschrieben. Auch John Piper oder auch andere Menschen haben über soziale Gerechtigkeit gesprochen und haben gesagt, das ist eine wichtige Funktion der Gemeinde, sich auch um soziale Gerechtigkeit zu kümmern. Das wollen wir mal sehen, was die Bibel dazu sagt. Timothy Keller sieht dieses Engagement für soziale Gerechtigkeit als eine Verantwortung der Gemeinde Jesu neben der Evangelisation der Welt. Er sagt, die Gemeinde hat die Funktion, das Volk Gottes natürlich zu unterweisen, Gottesdienste zu feiern, den Armen in der Gemeinde, das nennt man Diakonie, zu helfen, zu evangelisieren, aber auch für soziale Gerechtigkeit sich zu engagieren. Das heißt, sich in Dingen engagieren, für die Armen, für die Unterdrückten, für die Minderheiten, die ungerecht, unfair behandelt werden. Da muss man dagegen kämpfen. Er sagt da zum Beispiel, das ist eine Aussage von Timothy Keller, wenn du deine Ressourcen, und er meint nicht nur dein Geld, sondern deine Zeit, alles was du hast, nicht aktiv und großzügig mit den Armen teilst, bist du ein Räuber. Auf den ersten Blick scheint soziale Gerechtigkeit der biblischen Gerechtigkeit zu entsprechen. Denn ihr Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Unterdrückten aus der Unterdrückung befreit werden und dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Hat Jesus zum Beispiel nicht gesagt, dass der Geist Gottes ihn gesalbt hat als Messias, um den Gefangenen die Befreiung zu verkünden? Es gab auch eine Bewegung damals in der Gemeinde, die gesagt hat, wir müssen auch mit Waffen kämpfen gegen die Ungerechtigkeit. weil gut dieses diese sozial dieses das was der Timothy Keller verbreitet hat, nicht jetzt mit Einsatz von Waffen und, sondern er sagt, es ist, wir sollen, die Gemeinde soll Menschen helfen, soll sich für die Rechte der Minderheiten auch einsetzen. Obwohl dies der biblischen Bedeutung von Gerechtigkeit zu entsprechen scheint, ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich falsch ist, und zeigt eine genauere Betrachtung der Begriffe, die wir in der Bibel finden, dass biblische Gerechtigkeit sich davon ziemlich unterscheidet. Eines der grundlegenden Ziele der sozialen Gerechtigkeit ist die Umverteilung von Ressourcen und Vorteilen der Menschen an benachteiligten Menschen zu geben, ne? Um soziale und wirtschaftliche Gleichheit für alle zu erreichen. Dazu muss man zunächst festgestellt werden, welche Gruppen Vorteile genießen und welche nicht. Wer hat Vorteile und wer nicht? Könnte man sagen, ja gut, die Reichen, die haben von, und die Armen. Ja, aber das ist nicht unbedingt ganz klar. Ja, ist es, weil ich ein besonderes Denken habe, weil ich eine Minderheit gehöre, die zum Beispiel über Sexualität eine andere Auffassung habe, dass ich benachteiligt werde, weil ich nicht zu der Mehrheit der Menschen gehöre? Sind schwierige Fragen. Das ist das erste Problem der sozialen Gerechtigkeit. Sie kann auch Gruppen gegeneinander aufbringen und auch Ressentiments wecken, der Unterdrücken gegenüber den Unterdrückern. Ja? Sie schafft auch bei den Unterdrückten eine Opfermentalität und zwingt sie dazu, die Schuld für ihre Situation in erster Linie bei anderen zu suchen. So sieht man auch manchmal Menschen, die sagen, also die Reichen sind dafür verantwortlich, dass ich arm bin. Aber wenn man sie fragt, bist du bereit, auch aktiv für deinen Wohlstand zu arbeiten? Ja, nee, nicht unbedingt. Also ich möchte schon die Vorteile haben, die der Staat mir gibt. Also zum Beispiel, ich möchte nicht arbeiten, ich möchte, dass der Staat für mich sorgt. Aber die Reichen sind die Bösen, die sind dazu verantwortlich, dass ich in dieser Situation bin. Das ist das erste Problem dieser sozialen Gerechtigkeit. Man muss ganz genau schauen, was sagen die Menschen. Ist es wirklich ungerecht? Was ist gerecht? Das zweite Problem der sozialen Gerechtigkeit ist, dass sie darauf abzielt, der Regierung mehr Macht zu verleihen. Dass sie, die Regierung, also der Staat, die Behörden sind die einzigen, die mächtig genug sind, diese systematische Ungleichheiten zu korrigieren. Der Arme kann das nicht. Deshalb muss er jemand haben, der für sich ist und der dafür sorgt, dass diese Ungerechtigkeit behoben wird. In einer Demokratie geht eine Regierung aber aus den Stimmen der Bürger hervor. Und dies ermutigt natürlich politische Parteien, Stimmen zu gewinnen, indem sie verstärkt auf die Bedürfnisse von bestimmten Minderheitsgruppen wie Farbige oder Frauen oder Mitglieder der LGBTQ++-Gemeinschaft und so weiter einzugehen. Bestimmte politische Parteien erhoffen sich Stimmen bei diesen Minderheiten und versprechen auch, diesen Minderheiten etwas für sie zu tun. Das ist auch ein Problem, das sehen wir ganz klar. Aber was sagt die Bibel? Wenn wir den Gerechtigkeitsbegriff in der Bibel untersuchen, dann sehen wir ganz deutlich, dass in der Bibel der Hauptzweck der Gerechtigkeit nicht politisch ist. Es geht nicht in erster Linie um Politik, sondern es ist in erster Linie ein juristisches Thema. Die Bibel betont zwei Aspekte der Gerechtigkeit. Der erste hat mit Vergeltung zu tun, wenn eine Person, die etwas Falsches und Böses tut, für ihre Taten bestraft wird. Da wird Gerechtigkeit geübt. Der zweite hat mit dem Gedanken der Wiedergutmachung zu tun. Wenn eine Person, die ungerechtfertigt geschädigt wurde, das zurückgegeben wird, was ihr genommen wurde. Das heißt, wenn jemand mich beraubt hatte, erfordert die Gerechtigkeit, dass das, was man mir genommen hat, zurückgegeben wird. Oder wenn ein Waisenkind keine Familie hat, wird die biblische Gerechtigkeit versuchen, ihm ein Zuhause zu geben. Wird nicht sich über die Ungerechtigkeit der ganzen Welt zu beklagen, sondern ganz konkret, wie kann ich diesem Waisenkind helfen? Wer kann helfen? Wer stellt sich zur Verfügung als Familie, um dieses Kind zu adoptieren? Das ist, was die Bibel Gerechtigkeit nennt. Wenn jemand bestohlen wurde, wird die biblische Gerechtigkeit versuchen, ihm das zurückzugeben, was ihm genommen wurde. Diese Gerechtigkeit kümmert sich nicht um die ethnische Zugehörigkeit, um die Rassenzugehörigkeit oder den sozialen Status einer Person. Deshalb sagt auch die Bibel, schaut nicht, ob jemand reich oder arm ist, ob jemand ein Israelit ist oder ein Fremdlinge. Jeder, wenn es um Gerechtigkeit geht, soll fair behandelt werden. Aber wenn es um diese Gerechtigkeit geht. Ein anderes Beispiel, obwohl es hauptsächlich Christen waren, die zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen haben in der Gesellschaft, verurteilt erstaunlicherweise das Neue Testament nicht die Sklaverei an sich, sondern vielmehr die Misshandlung der Sklaven durch die Herren oder die Auflehnung der Sklaven gegen ihre Herren. Also wenn wir das Neue Testament schauen, dann wird nicht gesagt, es geht nicht, also die Christen sollen ihre Sklaven befreien, sondern die Herren, die glauben, sollen ihre Sklaven fair behandeln. Und die Sklaven sollen sich nicht gegen ihre Herren auflehnen. Das ist biblische Gerechtigkeit. Okay, zu diesem Thema. Wir kommen zum zweiten jetzt. Also diese Frage des christlichen Dominionismus. Dieses Wort, wie gesagt, leitet sich von dem englischen Wort Dominion, Herrschaftsgebiet. Es geht um den Wiederaufbau einer Zivilgesellschaft, die nach dem mosaischen Gesetz, also Mose, im Gesetz von Mose, regiert wird, wie es im Alten Bund existierte. Ein Ausdruck, der in diesem Zusammenhang häufig verwendet wird, ist der Ausdruck Theonomie, Theos Nomos, Theos Gott, Nomos das Gesetz. Es geht um das Gesetz Gottes. Es geht um eine Gesetzgebung, die von dem Gesetz Gottes abgeleitet wird. Ist es, was Christen in einer Gesellschaft suchen sollen? Diese Bewegung, wie gesagt, hat ihren Ursprung in Amerika unter Konservativen, Protestanten und hat zum Ziel, dass ein Land von Christen oder zumindest nach einem christlichen Verständnis der biblischen Gebote regiert wird. Wenn es geht, sollte man christliche Politiker wählen. Politiker sollten nach den biblischen Prinzipien gewählt werden. Und in dieser Theologie, und das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, warum bezweckt man so etwas? Weil in diesem Verständnis ist Jesus Christus nach seiner Himmelfahrt als König der Erde betrachtet. Christus ist in den Himmel gegangen, von dort herrscht er, aber er herrscht nicht nur auf seine Gemeinde, über seine Gemeinde, sondern über die ganze Welt. Und er herrscht zwar geistlich, aber diese geistliche Herrschaft soll Frieden und Gerechtigkeit auf Erden hervorbringen. Seht ihr auch, hier ist der Ansatz anders. Es geht nicht jetzt Ungerechtigkeit zu korrigieren, sondern es geht darum, dass Gottes Gesetz angewandt wird. Und wenn es der Fall ist, dann werden alle Probleme korrigiert werden auf der Erde. Das löst alle Probleme. Es löst natürlich nicht das Problem der Rettung, weil das, Dafür brauchen die Menschen das Evangelium. Ja? Aber das wird zumindest die Probleme der Ungerechtigkeit auf der Welt lösen. Diese Menschen haben eine bestimmte Endzeitlehre. Das heißt, wie die Geschichte verläuft, was in der Zukunft passieren soll und was jetzt schon passiert ist. Sie vertritt im Wesentlichen, was man Postmillennialismus nennt. Das heißt, sie glaubt, dass wenn die Bibel von einem tausendjährigen Reich spricht, dass das vor der Wiederkunft Jesu stattfinden soll. Nicht nach der Wiederkunft Jesu, sondern vor der Wiederkunft Jesu. Und dieser Dominionismus ist in Europa aufgrund der jüngsten Corona-Pandemie wieder so in den Vordergrund gerückt. Ein Grund dafür war auch die Art und Weise, wie die Regierung gehandelt hat im Laufe dieser Pandemie, dass sie zum Beispiel Maßnahmen gegen die Religionsfreiheit ergriffen hat oder die Rechte, die religiöse Rechte auch zum Teil eingeschränkt hat. Das hat dazu beigetragen, dass dieser Gedanke wieder in den Vordergrund gerückt ist. Es existierte schon, aber das ist wieder in den Vordergrund gerückt. Was sollen wir darüber denken? Es ist schon richtig, dass Jesus Christus der König der Erde ist und dass er vom Vater alle Macht erhalten hat. Aber so denke ich, und ich denke, dass die Bibel das auch lehrt, in der Zeit, in der wir leben, seine Herrschaft in erster Linie geistlicher Natur ist und wird nur vor den Gläubigen anerkannt. Die Menschen der Welt wollen diese Herrschaft Christi nicht anerkennen. Für sie ist es ein Fremdbegriff. Nur wir Christen wissen, dass Jesus der König ist. Und wir glauben auch, weil die Bibel das sagt, deutlich, dass erst nach seiner Rückkehr am Ende der Zeit sein Königreich sichtbar auf der Erde errichtet wird. Wir reden nicht jetzt von einer geistlichen Herrschaft, die Gesellschaft beeinflussen kann. Wir reden tatsächlich, wann wird das Reich Gottes sichtbar sein? Und die Bibel ist ganz deutlich darüber. Erst wenn Jesus kommt, dann wird er die Menschen richten. Und dann wird er herrschen. Und das wird keinen Widerspruch geben. In der Denkrichtung von dem Kirchenvater Augustinus, dem Autor der Stadt Gottes, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Stadt Gottes, vertraten die meisten Christen, vor allem die Reformatoren, der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre. Nach dieser Auffassung herrscht Gott über zwei verschiedene Bereiche in der Welt. Erst die Welt selbst, Gott herrscht in der Welt durch bestimmte Mittel und er herrscht auch in der Gemeinde. Und wie regiert Gott in der Welt? Gott regiert die Welt durch seine Vorsehung und durch das Naturgesetz, die 10 Gebote, die in die Herzen der Menschen geschrieben sind. Lesen zum Beispiel, was Paulus sagt im Römerbrief. Er sagt, die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Also wenn du auf der Straße bist und begegnest einem Menschen, der sagt, ich glaube nicht an Gott, gibt es nicht, muss wissen, die Bibel sagt, jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Und das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, was gut und böse ist, ist in die Herzen der Menschen geschrieben. Das ist das natürliche Gesetz. Das Gesetz Gottes, die Gebote, sagt Paulus, sind in die Herzen der Menschen geschrieben. Sodass der Mensch genau weiß, was Gott will. Er weiß, was gut ist, was böse ist und er weiß, dass Gott die Welt richten wird. Ob er will oder nicht, ob er das verdrängt oder nicht. Und Gott herrscht dann zweitens über seine Gemeinde durch seinen Heiligen Geist. Er regiert sie durch die Predigt des Evangeliums und zum Teil auch durch sein Gesetz, in dem das Gesetz uns wirklich als Maßstab für die Gerechtigkeit gegeben ist. Das gerecht die nicht dazu, dass wir gerechtfertigt werden, aber Gott verlangt schon Gerechtigkeit durch sein Gesetz und wir orientieren uns an diesem Gesetz auch wenn es darum geht zu wissen, was gut und was böse ist. Letztendlich sehen wir berührt die korrekte Unterscheidung zwischen diesen beiden Reichen, Reich der Welt und Reich die Gemeinde, also die korrekte Unterscheidung dieser beiden Reichen berührt die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Zwar die Rolle des Gesetzes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, und die Rolle der Gemeinde heute. Was ist die Funktion des Gesetzes in der Gesellschaft? Was ist die Funktion der Gemeinde? Was sollen wir tun als Gemeinde? Was ist unsere Funktion in der Welt? Wer die Zivilgerechtigkeit, wie sie im alten Bund in Israel existierte, mit der Gerechtigkeit verwechselt, die Gott heute fordert, um gerettet zu werden, läuft Gefahr, die Natur des Reiches Gottes zu missverstehen. Das heißt, wenn ich denke, dass das Reich Gottes dadurch gebaut wird, dass durch politische Mittel Gerechtigkeit in der Welt herrscht und vernachlässige die Funktion, die wir haben, das Gemeinde, das Evangelium zu verkündigen, dann verstehe ich nicht wirklich die Natur des Reiches Gottes. Denn das Reich Gottes wird dadurch gebaut, dass die gute Nachricht verkündet wird und dass die Menschen glauben. So wird das Reich Gottes gebaut. Und nicht durch politische Mittel, nicht durch irgendwelchen Einsatz von Christen für die Gerechtigkeit in der Welt, in erster Linie. Das heißt nicht, dass es nicht unsere Funktion ist, aber in erster Linie wird das Reich Gottes durch die Verkündigung des Evangeliums gebaut. Und die meisten Christen sind der Ansicht, dass das mosaische Gesetz in Bezug auf zeremonielle und gerichtliche Aspekte abgeschafft wurde. Also zwar, die Gebote haben noch eine wichtige Funktion, aber das zeremonielle Gesetz, das wissen wir, das hat Jesus erfüllt. Und das gerichtliche Gesetz Israels, das heißt die Bestrafung der Ehebrecher, alles was man liest, also was das Strafgesetz angeht im Alten Testament, das ist abgeschafft worden. Aber einige Menschen sind der Meinung, dass es nicht der Fall ist. Die Anhänger dieser Richtung der Theonomie argumentieren, dass der richterliche Aspekt noch immer gültig ist. Und das bedeutet, dass die Todesstrafe in Fällen von Mord, Ehebruch und Hexerei immer noch angewendet werden sollte. Das heißt, wenn jemand irgendwelche okkulte Sachen macht, soll er zum Tode verurteilt werden. Ich denke, die Anhänger dieser Theonomie begehen einen schweren Denkfehler, wenn sie nicht erkennen, dass Israels Gerichtsgesetz, obwohl es von Gott gewollt war, für einen bestimmten Ort, zwar damals für das Land Israel, vor dem Kommen des Messias, und für eine bestimmte Zeit galt und nicht unbedingt dem Moralgesetz entsprach. Nehmen wir ein Beispiel. Die Polygamie, die Vielweiberei, war damals geduldet. Das war keine Sünde. Und trotzdem hat Jesus gesagt, dass es nicht dem Willen Gottes entspricht. Das heißt, wir müssen verstehen, dass dieses Zivilgerecht nicht unbedingt dem Willen Gottes entspricht. Die Theonomen werden sagen, was? Das ist doch das Gesetz Gottes. Aber wie lösen wir diesen Widerspruch? Viel Weiberei wurde akzeptiert, wurde nicht bestraft. Und Jesus hat aber gesagt, das ist nicht der Wille Gottes. Bei der Schöpfung hat Gott hat sich für eine Ehe zwischen Mann und Frau eingesetzt und das für allemal. Wenn das Neue Testament von der säkulären Gesellschaft spricht, das heißt von der weltlichen Gesellschaft, könnte man sagen, verwendet es den Begriff Babylon. So nennt die Bibel die säkuläre Gesellschaft. Das ist Babylon. Warum ist es so? Babylon, ihr wisst es, war die Hauptstadt des Königreichs, in die das Volk Gottes damals deportiert wurde. Als Gott Gericht über Israel geschickt hat, wurde Israel zerstört, den Tempel, und das ganze Volk wurde nach Babylon verschleppt. Und Gott sagt durch den Prophet Jeremia diese Worte seinem Volk. Er sagt: Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Das heißt, Gott sagt: Sucht den Frieden von Babylon und betet für sie zum Herrn. Betet für die Stadt Babylon. Denn in ihrem Frieden wendet auch ihr Frieden haben. Das heißt, die Verwaltung der Zivilgesellschaft liegt sowohl in den Händen von Christen als auch in den Händen von Nichtgläubigen. Das ist, was die Befürworter, unter anderem die Reformatoren, haben das erkannt. Diese Befürworter der zwei reiche Lehre haben richtig erkannt, dass, was die Welt angeht, nicht die Christen allein verantwortlich sind für die Verwaltung dieser Zivilgesellschaft, sondern auch die Ungläubigen. Wir teilen uns die Regierung über diesen Bereich mit Ungläubigen. Das ist ein Kompromiss. Und das ist auch der Wille Gottes. Gott möchte nichts unternehmen dagegen. Die reibungslose Funktionieren dieser säkulären Gesellschaft beruht auf einem Kompromiss zwischen unterschiedlichen divergierenden Interessen. Zwar lässt Gott kein menschliches Königreich außerhalb seines Herrschaftsbereichs. Gott regiert auch durch seine Vorsehung diese säkuläre Welt. Deshalb manchmal übt auch Gott Gericht gegen Völker. Das sehen wir in der Geschichte. Die Römer wurden gerichtet. Viele, viele Reiche wurden gerichtet. Das Dritte Reich wurde gerichtet. Was ist es? Es ist Gottes Vorsehung. Gott bestraft die Bösen, wie er heute auch die bestimmte bösen Bewegung auch bestrafen wird. Aber die irdische Stadt, diese Stadt Babylon, diese säkuläre Gesellschaft, wird immer Babylon bleiben. Und deshalb, wenn wir die Offenbarung lesen, ist diese zivile Gesellschaft auch so genannt. Und die Offenbarung beschäftigt sich mit der Endzeit. Und in der Endzeit wird gesagt, Babylon wird am Ende gerichtet werden. Aber sie besteht bis dahin. Babylon wird niemals, ebenso wenig wie ihre Bewohner, zu Gottes Wohnstätte bekehrt werden. Es geht nicht darum, dass Babylon zu Jerusalem wird, sondern das neue Jerusalem kommt von oben. Es wird nicht hier eine Bekehrung der Stadt Babylon passieren. Das Reich Gottes schreitet durch die Predigt des Evangeliums voran und nicht durch ein politisches Agenda. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Die zweireiche Lehre bedeutet keineswegs, dass sich Christen von der Welt zurückziehen sollen. Einige Bewegungen, ich denke zum Beispiel an bestimmte Täuferbewegung damals in der Reformationszeit oder bestimmte Richtungen bei den Mennoniten haben sich, zum Beispiel die Amish, haben sich von der Welt zurückgezogen und auch bestimmte pietistische Bewegungen haben gesagt, wir wollen mit der Welt nichts zu tun haben, haben sich zurückgezogen. Und sie haben das Feld den Nichtchristen überlassen. Das ist nicht, was die Bibel will. Die Bibel will nicht, dass wir das Feld den Ungläubigen überlassen. Ist es ein Widerspruch mit dem, was ich bisher gesagt habe? Nein, die Bibel möchte schon, dass wir uns, wenn nötig, auch politisch engagieren. Und wir haben gute Beispiele. Wir haben das Beispiel im Alten Testament zum Beispiel von Daniel und seine Freunde waren politisch engagiert. Daniel war der Premier von dem babylonischen Reich. Gott hat ihn gebraucht. Sie versuchten, die Welt zu beeinflussen. Und wir sollen auch versuchen, die Welt zu beeinflussen. Jesus hat gesagt, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wenn er sagt, wir sind das Salz der Erde, meint er wahrscheinlich, als Salz sollen wir den Fortschritt des Bösen verhindern. Wir sollen der Gesellschaft Geschmack geben vielleicht. So verstehe ich das. Das bedeutet auch, dass wir Christen die Gebote Gottes praktizieren sollen und verteidigen müssen. Wir dürfen nicht jetzt den Mund halten, wenn in dieser Gesellschaft Abtreibung verteidigt wird oder wenn auch Ungerechtigkeit gegenüber bestimmten Minderheiten auch geduldet wird. Wie wir gesehen haben, sind die Werke, die das Gesetz Gottes verlangt, natürlich in die Herzen der Menschen verankert. Die Menschen verstehen auch, was Gott will. Nicht alles, was in der Welt erdacht und erfunden wird, ist zwangsläufig schlecht. Es gibt auch gute Dinge in der Welt. Denn trotz der Sünde bleibt der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Es ist auch interessant, wenn wir das Kapitel 60 des Buches Jesaja lesen. Dort wird bildlich dargestellt, dass was in der Welt an Gutem existiert, an Gutem getan wird. Ich ermutige euch wirklich, das Kapitel 60 von Jesaja zu lesen, wenn ihr zu Hause seid. Alles, was die Welt an Gutem hat, wird im kommenden Reich Gottes Gott gehören. Es wird umgewandelt. Hier ist die Rede von Schätze der Völker. Moment, wenn man von den Schätzen der Völker redet, von dem Stolz der Völker, ist es nicht etwas Schlechtes? Aber die Bibel sagt nein. Die Schätze der Völker, das Geld der Völker, der Mammon der Völker, wird grundsätzlich verändert werden und wird sich zu Jerusalem kehren, sagt Jesaja. Und der Reichtum der Völker wird Gott gehören und wird zu Jerusalem kommen. Die Herden von Kedar, das sind Bilder, ne? Die Herden von Kedar, es ist nicht Israel. Die Herden von Kedar, der Reichtum der Völker sollen zu ihm kommen. Die Erde von Kedar sollen ihm gebracht werden. Und die Wider Nebajots sollen ihm dienen. Also Dinge, die den Ungläubigen gehört, sollen Gott dienen. Die Autoren des Neuen Testaments sehen zu keinem Zeitpunkt voraus, dass in der heutigen Welt Gerechtigkeit herrschen wird. Der Autor des Hebräerbriefes sagt am Anfang von Kapitel 2, dass Gott die zukünftige Welt seinem Sohn unterstellt hat. Er zitiert im Psalm 8 und sagt, dass Gott alle Dinge unter seine Füße gelegt hat. Das ist auch, was die Befürworter der Theonomie sagen. Ja, weil Gott alles dem Herrn Jesus unterstellt hat, ist er der König der Erde. Aber lesen wir weiter, was der Autor des Hebräerbriefes sagt. Er sagt, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Zusätzliche Bestätigung. Es gibt nichts, was Jesus nicht gehört in dieser Welt. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und es ist die Frage, wovon spricht er? Spricht er von Dingen, die noch in diesem Zeitalter, in dieser Zeit geschehen sollen? Sollen wir durch ein politisches Agenda dazu wirken, dass alles wirklich Jesus unterstellt wird? Ja, wenn es so wäre, dann würde der Autor des Hebräerbriefs widersprechen, was Petrus auch in seinem zweiten Brief sagt. Wenn er sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, was in der Welt ist, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegen eilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitzen zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig und bemüht euch, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden in Frieden. Das heißt hier, was Petrus sagt, er sagt, ja, Gerechtigkeit wird in der Zukunft da sein, wird sichtbar sein, wenn Jesus wiederkommt, aber in diesem Moment, in diesem Augenblick, in der Welt, in der wir leben, in der Zeit, in der wir leben, geht es darum, dass wir unbefleckt und tadellos vor Gott erfunden werden in Frieden. Es geht hauptsächlich um den Erfolg des Evangeliums, dass wir mit Gott versöhnt sind und dass die Menschen mit Gott versöhnt werden. Deshalb sagt auch Paulus, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist die hauptsächliche Gerechtigkeit, die Gott fordert. Und nicht ein politisches Agenda. Die Autoren des Neuen Testaments ermutigen die Gläubigen zu keinem Zeitpunkt eine politische Ordnung, wie sie einst in Israel bestand, wiederherzustellen. Im Gegenteil, sie rufen die Gläubigen dazu auf, sich den bestehenden Autoritäten zu unterwerfen, zu unterstellen und durch ihre guten Werke Zeugnis abzulegen. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass wenn das Neue Testament von Gerechtigkeit spricht, es hauptsächlich die Rechtfertigung im Blick hat. Und auch wenn die Kinder Gottes dazu berufen sind, in dieser Welt ein gerechtes Leben zu führen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen, es ist in der zukünftigen Welt, die Gott erst wahre Gerechtigkeit einführen wird. Amen.